jeder zweite Sonntag. Sie hören die Schwerpunktsendung Nerd ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist Ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Catgirls. Unser heutiges Thema ist Tierbegleiter.
Wie sind wir darauf gekommen?
Ich mag Tiere.
Ich mag Tiere als abstraktes Konzept, aber struggle halt ein bisschen damit, mit denen im realen Leben umzugehen.
Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich glaube, auch einer meiner ersten Rollenspielcharaktere war eine Tierbändigerin. Die habe ich nicht lange gespielt, aber ja, ich habe in meinem realen Leben und im Rollenspiel irgendwie sehr oft Tiere dabei. Und meine Katze ist auch gerade in mein Zimmer gelaufen. Und wenn jetzt gleich Lärm kommt, dann ist das meine Katze.
Sind Tiere denn ein echt großer Anteil in deinem Leben?
Ja, schon. Also jetzt nicht so sehr wie von Leuten, die noch damit zusätzlich arbeiten. Also ich glaube, Tierpfleger im Zoo haben noch mehr Tier in ihrem Leben als ich. Aber es war mir schon relativ wichtig, irgendwann mit Haustieren zu leben oder wieder mit Haustieren zu leben. Es ist schon ein Teil in meinem Leben, der mir nicht unwichtig ist.
Bist du mit Haustieren aufgewachsen?
Mhm. Ich weiß gar nicht, womit es angefangen hat. Wir hatten da ein Aquarium, als ich klein war. Ich glaube, wir hatten auch mal einen Hamster. Da war ich mal noch sehr klein. Und dann kamen Meerschweinchen und dann ist das eine Meerschweinchen leider verstorben. Dann kam ein Kaninchen dazu, das hatten wir sehr, sehr lange. Das war, glaube ich, eines der ältesten Kaninchen, das ich gekannt habe. Und dann hatte ich Degus. Ja, und als ich dann im Studium war und im Wohnheim gewohnt habe und ich merkte, dass es mir zu lange ist, dass ich keine Haustiere hatte, habe ich mir dann noch Rennmäuse geholt. Ich hätte mir auch da schon eine Katze geholt, aber die waren im Wohnheim leider verboten und so dreist war ich dann nicht.
Ja, ich bin auch mit Tieren aufgewachsen. Meine Eltern hatten halt, alternativ wie sie waren, halt ein paar Hühner und sowas, die da im Garten rumliefen und halt auch mal Kaninchen und sowas. Die waren ja mehr so Nutztiere mäßig unterwegs.
Also die haben auch geschlachtet, oder?
Ja, und Eier gegessen und so. Mhm. Und ein Aquarium hatten wir auch. Ich hatte auch mal so Schildkröten und Meerschweinchen und sowas. Aber ich habe mich das Gefühl, dass ich da irgendwie eine richtig große Bindung zu aufbauen konnte. Und ja, wir hatten auch mal eine Katze. Da hatte ich nicht viel zu sagen, ob wir die holen. Also eigentlich wurde darüber gesprochen, ob wir als Familie eine Katze haben wollen. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, aber meine Eltern und meine Schwester waren wohl dafür. Und dann war ich halt bei einem Freund. Und als ich wiedergekommen bin, war plötzlich eine Katze da und ich musste mich damit arrangieren.
Wie ging das für dich so?
Nach einer Weile haben wir uns aneinander gewöhnt. Ja, also nee, es war nicht schlecht. Die Katze war auch relativ gutwillig, deswegen ging das wohl. Aber ich habe halt tatsächlich echt Probleme, Tiere zu lesen. Also ich weiß nicht, was Tiere von mir wollen oder wie die sich gerade fühlen und wie die reagieren. Also ich habe da keine Tierempathie.
Ich weiß halt gar nicht, ob es bei mir Tierempathie ist. Ich glaube, ein bisschen schon. Aber bei uns zu Hause liefen auch einfach, als ich klein war, sehr viel Tierdokus nebenbei im Fernsehen. Fast durchgehend. Und da habe ich halt einfach sehr viel gelernt auch.
Ich habe sowas auch gesehen und weiß halt so Fakten über Tiere, aber...
Aber du hast dir nie gemerkt, was welche Gesten bedeuten?
Nicht so, dass es in der praktischen Anwendung funktioniert.
Das ist das, was sich bei mir am meisten eingeprägt hat irgendwie. Das, was mir helfen kann, Tiere zu lesen, ist sehr schnell eingesickert in mein präsentes Wissen.
So ist Serena meine Dolmetscherin, wenn ich mit Tieren interagieren muss.
Ja, Jasmin Tierübersetzer. Ich krieg dann auch schon mal Nachrichten zu seltsamen Zeiten, wenn Jasmin auf Tiere trifft.
Ja, ich habe nachgefragt, was es bedeutet, wenn eine Katze an mir leckt.
Mhm. Ich habe dir eine Auswahl gegeben. Ich glaube, eins war, sie probiert dich, um zu sehen, ob sie dich essen möchte.
Ja, oder das ist was Positives und sie betrachtet mich als Freund sozusagen.
Ja, ich glaube, ist auch wahrscheinlicher.
Ja, halte ich auch für möglich. Aber ja, das ist halt das Ausmaß daran. Vor Hunden habe ich sogar tatsächlich Phobie. Also, wenn ich einen Hund bellen höre, suggeriert mir mein Körper, dass ich gleich sterben muss und ich gehe halt direkt in so eine Panik-Freeze-Reaktion rein. Also, wenn ich das nicht aktiv niederkämpfe, liegt einfach daran, dass ich als Kind sehr oft von Hunden angefallen wurde, so 6-mal oder so. Also, es ist schon eine ungewöhnliche Zahl von Hundeangriffen, die ich erlebt habe.
Ja, das ist schon absolut ungewöhnlich. Ich bin 2-mal von Hunden gebissen, ist es auch übertrieben. Einer hat nach mir geschnappt, als ich ihn angefasst hatte, als er das nicht wollte. Da bin ich noch nicht ganz so gut im Lesen von Hunden. Beziehungsweise im Nachhinein war es mir auch klar, ich wollte nur unbedingt diesen Hund streicheln. Und dann war das dann sehr schnell klar, dass es gerade sehr dumm war. Aber der hat nicht zugebissen, der hat halt so nach mir geschnappt und hat quasi meine Haut erwischt, aber nicht mal. Achso, ich habe keine Schramme davon getragen. Ich habe mich nur erschrocken und bin gegangen, was exakt das war, was der Hund wollte.
Ja, ich habe nie schwere Verletzungen von Hunden davon getragen, aber es waren halt trotzdem sehr erschreckende Momente immer. Ich weiß halt auch, dass die meisten Hunde mir nichts Böses wollen und so und finde Hunde teilweise auch abstrakt gar nicht schlecht, aber ja.
Ja, gerade wenn man mehrere solche Erfahrungen hat, irgendwann setzt es sich halt fest.
Und du kannst halt auch nicht aussuchen, was dich traumatisiert. Ja. Also das Erlebnis muss ja nicht mal das Schlimmste sein, was dir je passiert ist. Es kann halt einfach sein, dass dein Gehirn da praktisch eine Narbe von zurückträgt, sag ich mal. Und dann ist es so, man kann das halt sehr mühselig sich dran abarbeiten, dass es weniger schlimm wird. Aber es ist halt nicht so, dass ich mir einen Hund in mein Leben einladen würde.
Ja.
Allgemein ist sozusagen der Umgang mit Tieren für mich, oder halt die Vorstellung, dass ein Tier ein Freund ist von mir, ist eher was ich mir fürs Rollenspiel so als eine Vorstellung, eine Fantasie ausdenken kann, als dass ich mir vorstelle, dass es tatsächlich so ist und ich ein Haustier halten würde.
Gut, aber ein Tier könnte auch dein Freund sein, ohne dass du ein Haustier selber hast, aber ich sehe, wo das für dich schwierig ist, wenn du absolut nicht lesen kannst, was die Tiere von dir wollen. Das ist halt schon hilfreich. Meine Katze zum Beispiel liegt gerade komplett entspannt hinter mir auf einem Sessel. Und ich glaube, sie schläft.
Ja, was ist mit deiner Katze? Erzähl mal ein bisschen was mit deiner Mitbewohnerin.
Die ist seit ein paar Monaten bei uns und hatte am Anfang, weil sie bisher nur Wohnungskatze war, Riesenangst vor unserem Treppenhaus. Also mussten wir sie erstmal dran gewöhnen, dass das Treppenhaus nicht böse ist. Beim Garten, den sie jetzt auch zum ersten Mal dann kennengelernt hat, war das viel, viel einfacher, weil da haben wir sie einmal rausgelassen und jetzt ist sie der Überzeugung, sie ist draußen Katze und möchte immer raus.
Ja, aber sie trägt dabei halt so ein Harness.
Genau, wir haben so ein Katzengeschirr mit Leine dran, damit sie uns nicht wegläuft, weil ganz so draußen Katze trauen wir ihr dann auch nicht zu. Und bisher läuft das sehr gut, also das Draußensein und so. Sie will nur halt nicht wieder rein und das ist dann manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ja, ansonsten ist sie eine sehr, ich finde, chillige Mitbewohnerin, aber sie ist halt auch sehr verspielt und für unser Leidwesen sehr klug. Und kluge Katzen wollen beschäftigt werden, sonst fangen sie an, einem auf die Nerven zu gehen, mit voller Absicht. Das haben wir manchmal. Aber ja, sie ist sehr flauschig und sehr niedlich. Und ich finde es toll, sie zu haben.
Mit der komme ich auch eigentlich ganz gut klar. Also sie hat zwar ein paar Mal versucht, mich zu kratzen aus unterschiedlichen Gründen, aber das war halt nie böswillig gemeint.
Nein. Das eine Mal hat sie sich erfolgreich gekratzt und das war ein komplettes Versehen, weil sie ein bisschen beduselt war vom Tierarztbesuch und auf deinen Schoß springen wollte und erst dann festgestellt hat, dass du nur einen Rock anhast und deine Beine nackt sind und das fand sie nicht so gut. Das war ein bisschen eine ungünstige Kombination.
Ja, genau, aber das nehme ich ihr nicht übel.
Ja, das andere Mal, ich habe keine Erklärung. Sie war der Meinung, du bist ein Kratzbaum offensichtlich. Das haben wir ihr schnell ausgetrieben. Und seitdem kommt ihr gut klar. Also, aber sie spricht ja auch sehr deutlich.
Ja, richtig. Das ist auch eine Katze, die ich ab und an anfasse, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das ist selten. Normalerweise halte ich da eher Abstand von Tieren.
Ja, aber sie springt ja auch einfach auf deinen Schoß und verlangt gestreichelt zu werden, was ich dir dann übersetze. Und dann kannst du sie ja streicheln in dem Wissen, dass sie das gerade möchte und dich nicht dafür angreifen wird.
Ja, das Konsent besteht von ihrer Seite.
Genau. Du brauchst nur die Übersetzung.
Genau, ich brauche halt eine Simultanübersetzerin für Katzen.
Und andere Tiere.
Andere Tiere, die im Rollenspiel eine total große Rolle spielen, sind Pferde. Damit bin ich auch überfordert. Also ich saß mal auf dem Pferd, als ich noch jung war, aber ich kann das halt nicht steuern, weil ich auch da nicht so richtig mit klarkomme, was da funktioniert und wie ich dem Tier was signalisiere.
Ne, du ziehst links, dann geht es nach links. Du ziehst rechts, dann geht es nach rechts. Du ziehst an beiden Enden, dann bleibt es stehen. Und
ja, aber wie doll und so.
Das probiert man halt aus. Das ist auch von Pferd zu Pferd unterschiedlich.
Ja, ich will dem Tier halt auch nicht wehtun und so. Deswegen war ich, also ich war überfordert.
Ja, das, ja gut, beim ersten Mal auf dem Pferd sitzen sind die meisten ein bisschen überfordert, aber also ich bin jetzt keine passionierte Reiterin oder so, aber ich bin in Urlauben öfter mal geritten. Ich habe auch als Teenager so Reiterurlaube gemacht, dass ich so, ich glaube, 2-3 Wochen auf einem Reiterhof verbracht habe und jeden Tag ausgeritten bin und so. Ich habe aber nie so richtig klassischen Reitunterricht gehabt. Das heißt, ich bin so sehr mittelmäßig im Sattel und kann, glaube ich, ohne Sattel fast besser reiten. Also gerade ohne Sattel finde ich es sehr, sehr gut zu merken, was ein Tier möchte. Ich hatte irgendwann auf diesem Reiterhof ein Pferd, das es nicht mochte, wenn ihm andere Pferde zu nahe gekommen sind, vor allem von hinten. Und das dann ausgetreten hat. Ich wusste das. Mir war das gesagt worden. Und ich habe das halt immer gemerkt. Also wenn ein anderes Pferd in die Nähe gekommen ist und so, wenn es den einen Schritt zu viel gemacht hat, habe ich gemerkt, wie sich das Pferd unter mir leicht verkrampft hat. Und dann konnte ich halt warnen, dass das sich wieder zurückziehen sollte. Aber es sind halt einfach so Sachen, die kann man, glaube ich, auch schlicht beibringen. Ohne Sattel, finde ich, merkt man es sehr gut. Mit Sattel, also da ist auch eine große Debatte, ob jetzt ohne Sattel reiten gut für die Pferde ist. Viele sagen nein, weil das dann zu doll auf ihnen schabt oder man halt zu schnell verrutscht und auf falschen Stellen im Rücken landet. Habe ich nicht das Gefühl gehabt, aber bin ich jetzt auch keine Expertin drin. Ich finde beides sehr, sehr cool. Wie gesagt, diese direkte Verbindung zum Pferd, dass man einfach an den Muskeln unter einem alles merken kann, finde ich halt beim ohne Sattelreiten super. Aber ja, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Pferden.
Warst du so ein klassisches Pferdemädchen mal für eine Phase oder hat dich das verschont?
Das hat mich verschont. Ich war Turnmädchen und es war klar, dass nur Geld und Zeit da ist, entweder fürs Kunsttouren oder fürs Reiten. Und Theater hat mich auch noch interessiert und lesen wollte ich auch noch. Also habe ich dann schweren Herzens das Reiten auf nur mal in den Ferien gelegt und ansonsten nur ab und zu mal an einer Pferdewiese angehalten, und um Pferde zu streicheln. Ich hatte nie so mein Zimmer voller Pferdekram oder irgendwas. Das gar nicht. Aber ich finde sie schon, es sind coole Tiere. Und das Gefühl, auf einem Pferd zu sitzen und im vollen Galopp über eine Wiese zu donnern, ist halt schon echt großartig. Und auch diese Verbindung, die man mit dem Pferd eingeht, wenn man sich gut versteht, ist, finde ich, einfach ein interessantes Gefühl und macht Spaß.
Ja, cool zu wissen. Hast du gute Laune-Tiere? Also sowas, was du googelst oder dir anguckst, um deine Laune aufzumuntern? Weil ich ja.
Ja, ich auch. Also ich bin große Freundin von Katzenvideos, vor allem von Katzen, die fies sind und, keine Ahnung, Kinder umrennen oder sich gegenseitig ärgern oder sowas. Bin ich großer Fan von. Aber wonach ich auch gerne google, ist Photoshop Animal Hybrids. Es ist großartig. Also gerade der Elefantenschmetterling, den fand ich sehr gut. Einfach mal in die Bildersuche eingeben und gucken, was man da gezeigt bekommt. Das ist wunderschön.
Ja, bei mir sind es Kragenbären, die ich abfeier.
Wegen ihrem Kragen?
Nicht unbedingt deswegen. Auch wegen ihrem Gang und wegen ihrer absurd langen Zunge. Und ihren missproportionalen Körpern und den Gesichtern. Es gibt sehr, sehr vieles, was an Kragenbären richtig, richtig gut ist. Oder richtig scheußlich.
Je nachdem, wie man es bezeichnen möchte.
Ja, in der Sprache des Memes ist es The Bear We Have at Home. Also statt McDonald's. Also wenn man sich vorstellt, halt so ein kleines Kind, ey, ich möchte Bären sehen, und dann kommt es hinzu und dann sieht es halt so einen Kragenbär, der seine Zunge bis zur Brust rausrollt und es fängt an zu weinen, weil es ist, aber technisch gesehen ist es ein Bär. Es sind halt absurde Tiere und das begeistert mich, wie absurd sie sind. Ansonsten finde ich Walrosse auch sehr gut. Vielleicht liegt das daran, dass ich im Sendegebiet des NDR aufgewachsen bin. Keine Ahnung, aber ich finde Walrosse.
War ja das beste Walross, sowieso.
Was Antje, ja. Obwohl ich finde das Ayers Bucket Walross auch gut. Das heißt, dass irgendwie zum Geburtstag einen Eimer Fische gekriegt hat und sich so drüber freut. Das mit den Flossen hält.
Ja, ist auch super. Also ja, Walrosse sind auch nicht schlecht. Aber ich mag so viele Tiere. aber.
Ja, hast du ein Lieblingstier?
Man hat es vielleicht rausgehört, aber Katzen stehen bei mir schon hoch im Kurs. Größe egal, also mein absolutes Lieblingstier ist dann schon der Leopard. Ich meine, der macht alleine Tiere platt, die andere Tiere im Rudel jagen und schleppt sie dann in einen Baum hoch. Neben dem, dass die super hübsch sind, finde ich die schon ganz gut.
Also ein Tier, das du richtig gut findest, muss auch andere fertig machen können. Und im Kampf bestehen, wie man das früher so auf Schulhöfen hatte.
Ach, weiß ich nicht, aber ich. Ist ein Bonus? Keine Ahnung. Ich bevorzuge halt Raubtiere irgendwie schon.
Ja, ich finde Eulen schon sehr gut.
Oh ja. Es gibt den Habichtskauz. Den habe ich auch mal als Hexentier für eine DSA-Hexe genommen. Weil ich hier im Tierpark gelesen hatte, dass die teilweise Leute über einen Kilometer verfolgen und auch Menschen angreifen, wenn sie ihrem Nest zu nahe kommen, was sonst außer einem Uhu keine andere Eule machen würde. Und sie sind nur halb so groß wie ein Uhu. Aber sie würden Menschen attackieren, wenn sie Angst haben, dass die an ihre Jungen gehen können. Das fand ich sehr sympathisch. Und sie fliegen halt komplett lautlos wie die meisten Eulen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon ein cooles Tier. Mit den DSA-Hexen sind wir jetzt auch schon halbwegs im Rollenspielbereich. Mhm. Beziehungsweise können das Konzept von Seelentieren ansprechen. Das ist in Rollenspielen ja durchaus öfter verbreitet. Und viele Leute benutzen es halt auch, um sich auszudrücken, so, hey, das ist hier, das Tier bin ich und so. Mhm.
Also gibt es ja auch außerhalb des Rollenspiels sehr viel, dass Leute so etwas behaupten, auch wenn sie mit Rollenspielen nichts zu tun haben.
Es ist halt manchmal so ein bisschen so eine Cultural Appropriation-Richtung, weil es gibt halt echt Kulturen, die glauben, dass so ein Tiergeist mit einem irgendwie in Verbindung steht. Also
ich würde das jetzt nicht zwingend unterstellen, weil auch wenn es nicht ihre Kultur ist, kann es ja sein, dass sie diesen Aspekt ja trotzdem fühlen.
Ja, aber ja, gut, im Deutschen ist es jetzt halt wieder nicht ganz so eine klare Unterscheidung, ob man jetzt halt hier von Seelen- oder Krafttier spricht, aber im Englischsprachigen, das Spirit Animal ist halt schon ein Konzept, das die Native Americans und beziehungsweise einige der Kulturen dort halt sehr tief verankert haben, wo es halt eben auch tatsächlich so eine praktisch eine rituelle Verleihung, rituelle Geistreise ist, praktisch das Tier kennenzulernen, das zu einem gehört. Und wenn man dann halt einfach im Internet sieht und sagt so, ey, Emma Roberts ist mein Spirit Animal. Das ist natürlich, das ist halt eine ganz andere Ebene. Und das,
ja, klar.
Das nimmt sozusagen dieser Kultur auch ein bisschen halt die Bedeutung, die damit belegt ist.
Ja.
Im Deutschen halt nicht so schwierig.
Genau, im Deutschen nicht so schwierig. Und genau, es ist halt eine Sache, ob man das jetzt zu allem Möglichen sagt, einfach nur, weil man sich gerade in diesem Moment mit dieser Person oder diesem Tier verbunden fühlt. Oder ob das halt eine dauerhaft bestehende Verbindung ist, die man tatsächlich so spürt. Ich meine, ich bin auf jeden Fall dafür da, dass es für beides Worte gibt.
Wenn wir jetzt mal das Stigma von seltsamen Subkulturen runternehmen wollen, wäre Fursona exakt das, was man manchmal ausdrücken möchte.
Ja.
Das Tier, das meiner Persönlichkeit entspricht.
Ja, wobei ich das ja tatsächlich, also ich habe auch das Gefühl, dass Katzen sehr meiner Persönlichkeit entsprechen. Gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, dass Fursona für mich das richtige Wort ist. Da finde ich Seelentier für mich passender.
Aber ja, wenn wir so bei Rollenspiel sind, es ist natürlich auch eine Methode, einen Charakter nach Seelentier zu erstellen. Früher war aber das schwarze Auge total verbreitet, dass das Seelentier bei Charakterbeschreibungen dabei stand. Also, dass man immer eine Tierassoziation gekriegt hat zu jedem NSC. Das war in den späten DSA 4 Werken richtig, richtig verbreitet. Was hältst du davon?
Ich fand das sehr, sehr cool, muss ich sagen. Es war halt auch einfach, zumindest in meinen Spielrunden, sehr oft so, dass man Charaktere hatte, Hexen oder Elfen, die Seelentiere erkennen konnten von Personen. Und dann war es auch sehr hilfreich, einfach, wenn das schon beistand und man sich nicht ausdenken musste, was könnte jetzt zu dieser Person passen, was sagt das Richtige aus. Das fand ich schon sehr cool, dass es mitgeliefert wurde und es hat einem einfach auch nochmal eine andere Perspektive auf den Charakter gegeben. Manchmal ist es ja einfach so, das, was die Charaktere, auch die Nichtspieler-Charaktere, offen zeigen, nicht die Tiefe ihres Charakters enthält. Und das Seelentier kann dann ja schon noch sagen, was steckt da noch mit drin.
Genau. Es gibt einem zumindest immer ein bisschen Rollenspielhinweis, wie man den Charakter auch darstellen kann, einfach weil es noch eine weitere Assoziation ist, die aus einer anderen Richtung kommt.
Mhm. Ja.
Wobei ich sagen muss, ich habe es bisher bei DSA 5 nicht vermisst, wo es nicht dabei stand.
Ja, aber es ist auch gar nicht mehr. Die Zauber sind, glaube ich, seltener geworden.
Es gibt Seelentiererkennen immer noch, aber der Zauber gibt nicht mehr eine objektive Wahrheit über eine Person preis, sondern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, gibt er halt Hinweise über die Eigenschaften dieser Person. Das ist, was die Qualitätsstufe aussagt. Aber kleidet das eben in eine Tierassoziation, die für das Verständnis der lesenden Person sinnvoll ist. Mhm. Also du siehst nicht sozusagen, also bei Leuten, die sich ihres Seelentiers bewusst sind, bei DSA, also so einem Elf, einer Hexe, wird man wahrscheinlich sehr klar dasselbe Tier sehen, das die auch haben. Aber jetzt generell kriegst du was für deine Kultur verständlich ist. Also ein Elf, der im tiefen Süden ist, der wird wahrscheinlich nicht den Löwen oder den Affen kriegen, sondern vielleicht was anderes, vielleicht das Eichhörnchen oder so bei einer Person oder was auch immer das Äquivalent von Löwen aus dem Norden ist.
Hm. Also der Zauber zeigt dann ein Tier, das für ihn die Bedeutung hat, für die Charaktereigenschaften, die die Person hat, die gelesen wird, und nicht das Seelentier dieser Person.
Genau. Mhm. Außer eben, die Person hat tatsächlich ein sich bewusstes Seelentier.
Ja.
Was bei Animisten halt die Patronen, also die ein Tier als Patron haben, wird das halt auch der Fall sein.
Ja, sicher. Jetzt sind wir schon genau. Sehr tief in Details drin. Also bei DSA gibt es Seelentiere. und es gibt Personen, das sind vor allem Elfen und Hexen und ein paar andere, die sich mit bestimmten Tieren sehr verbinden und die dort dann eben ein bewusstes Seelentier haben. Sie wissen, dass es ihr Seelentier ist. Und eventuell haben sie sogar ein Tier, das sie begleitet, dieser Art.
Ja, und es gibt ihnen halt auch eine magische Kraft sozusagen. Es ist halt, was aufgezählt sind halt alles magische Charaktere, die eben tatsächlich aus dieser Verbindung auch Kräfte schöpfen können. Also die Hexen haben halt die Möglichkeit, vertrauten Tiere zu binden, die sie dann tatsächlich begleiten. Und die Elfen, ich weiß gar nicht, ob die noch Erleichterung kriegen, sich in ihr Seelentier zu verwandeln. Auf jeden Fall ist es für die super wichtig kulturell. Und die Animisten, die kriegen halt auch spezielle Kräfte je nach Tier und können auch sich ein bisschen verwandeln oder Teil ihres Körpers in Aspekt dieses Tiers verwandeln.
Ja. Und ich finde das alles sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich bei DSA auch gerne immer Hexen spiele. Diese Verbindung mit den Tieren. Manche spielen das dann halt einfach sehr wie einen zweiten Charakter, der quasi ganze Gespräche führt und so weiter. Manche lassen es einfach nur so mitlaufen und manchmal fällt ihnen ein, oh, ich habe da ja noch dieses Tier. Aber ich finde es halt sehr, sehr schön, das einfach in Verbindung mit dem Hauptcharakter zu spielen. Laut Regeln ist es so, dass die Tiere nicht komplett menschlich denken und handeln und reden können, aber sie haben eine gewisse Intelligenz und eine gewisse Verbundenheit mit der Hexe oder eben bei den Elfen, mit den Elfen und so weiter, dass sie schon kommunizieren können, mehr als normal, aber dass sie eben trotzdem nicht komplett menschliche Unterhaltung führen können.
Also es gibt die Möglichkeit, mit dem Tier Zwiegespräche zu führen, auf magische Weise, gerade für Hexen. Und da finde ich es absolut okay, das als eine normale Unterhaltung auszuspielen.
Mhm. Ja, absolut. Macht ja auch Spaß. Und genau, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich finde es halt total cool. Aber wie gesagt, ich spüre auch diese Verbindung mit Haustieren, wenn ich sie habe. Und man lernt das Tier auch besser kennen. Und lernt es besser lesen, je länger man zusammenlebt. Und ich weiß nicht, das aufs Rollenspiel zu übertragen, finde ich halt auch schön. Das macht Spaß, mache ich gerne.
Ich finde es halt sehr interessant, das zu spielen, gerade weil ich dieses Erlebnis im realen Leben sehr, sehr wenig habe. Und etwas, wo ich praktisch im Rollenspiel ein bisschen eine Fantasie erfüllen kann oder eben mich etwas hineinversetzen, was ich so nicht habe. Ich habe gar nicht so viele Hexen gespielt, aber ich habe halt immer wieder Charakter, die ein Tier dabei haben, das schon irgendwie ein bisschen Persönlichkeit hat, das für sie relevante Dinge macht. Und ja, halt jetzt nicht zwangsläufig die sogenannten Petcaster, die halt irgendwie ein Geschöpf herbeirufen, das ihnen im Kampf beisteht, wobei ich das bei D&D auch schon hatte.
Mhm, ich erinnere mich.
Ja, sondern manchmal auch einfach ganz moderne Leute, die einfach ein Haustier haben, das cool drauf ist. Ich hatte in letzter Zeit auch öfter Charakterkonzepte entwickelt von Charakteren, die halt einfach ein bisschen mitdefiniert werden davon, was für ein cooles Tier sie dabei haben. Ich hatte über eine Zwergin nachgedacht, die mit einer Höhlenspinne rumläuft, was genau halt für Arachnophobe-Spieler eine nicht so cool ist in der Gruppe, aber ja, halt einfach eine große, aber irgendwie halt nicht unfreundliche Spinne so, die halt mit ihr rumhängt und nett ist und im Kampf halt Dinge macht, das wäre cool. Ich hatte auch drüber nachgedacht, eine aranische Boron-Geweihte zu spielen, die einen Elefanten hat. Mhm. Weil in den Nekropolenwäldern leben halt Elefanten und das ist halt eine Landschaft, wo jede Menge Grabanlagen sind, die halt auch von Boronis gepflegt werden. Also es wäre keine komplett ja, abwegige Konstellation, einen Elefanten dabei zu haben, was halt auch für Abenteuer echt anstrengend.
Naja, es kommt halt drauf an. Du hast dann halt ein Reittier, das ein bisschen größer ist. Du musst dich darum kümmern, dass es genug zu essen kriegt. Das ist, glaube ich, echt ein Problem.
Ja, als Geweihte kannst du halt echt viel einfordern.
Ich brauche ein kleines Essen für mich und 3 Mahlzeiten für meinen Elefanten.
Kart die Heubeilen raus. Ist egal, ob über den Winter kommt. Der Elefant hat Hunger, ja. Uh-huh. Entschuldigung, dass eure Plantage leer gegessen hat. Hier ist ein Segen.
Klingt nicht nach den Listengeweihten, muss ich gestehen.
Nee, das ist richtig. Sie wäre wahrscheinlich verständnisvoller, aber
auch eine Adlige mit Elefant wäre natürlich auch sehr stylisch.
Ja, oder halt einfach immer Hut. Also jemand, der einfach sein Leben dann verbringt, Elefanten auszubilden und mit Elefanten halt sowas wie Waldarbeit und Arbeit auf Baustellen und sowas zu machen. Also einfach einen Tierzähmer-Charakter mit einem halbwegs mundanen, aber doch echt beeindruckenden Tier.
Ja, ja. Ich weiß noch, dass alle dachten, ich würde eine Hexe spielen, als ich meine Gauklerin mit einem kleinen Äffchen gespielt habe, aber sie war einfach nur Tierdompteurin, die ihrem Äffchen Tricks beigebracht hat. Und als sie dann irgendwann sagte, dass sie Dompteurin ist und kam so seltsame Fragen zurück, ich dachte, sie wäre eine Hexe.
Ja, das ist bei dir halt auch nicht abwegig, dass du eine Hexe spielen würdest.
Nee, absolut nicht, aber ich dachte, ich mache das Ganze einfach mal mundan und das war auch sehr, sehr lustig.
Ja, ich habe auch eine Gauklerin mal gespielt, die hatte einen Pony dabei, das halt diese Rechentricks machen kann. Calculus, das zählende Pony.
Ist doch auch sehr, sehr gut.
Ja, genau wie bei mir die Pferde von den Charakteren halt auch öfter Namen und Persönlichkeiten bekommen. Mhm. Aber es liegt halt auch an einer Mitspielerin, die halt sehr pferdeaffin war in unserer Runde, die auch darauf bestanden hat, dass wir was über unsere Pferde erzählen, wenn sie in der Szene auftauchen.
Das stimmt, das hat, glaube ich, bei uns ein bisschen was bewegt. Weil oft werden Pferde ja im Rollenspiel auch mehr so als, ja, ich habe so ein Pferd und ich gebe das Geld dafür aus, dass es durch den Winter kommt. Und ansonsten habe ich es halt, wenn ich irgendwo hinreiten muss und ansonsten ist es nicht da.
Genau, wir haben ein Pferd, damit die Gruppe gleich schnell ist.
Ja, genau. Und das wurde uns durch diese Mitspielerin sehr ausgetrieben. Mir hat auch irgendwie jedes Pferd Namen und Charakter, außer dass ist halt jetzt nur ein Mietpferd, das mein Charakter jetzt nur leiht, damit es um irgendwo hinzukommen. Aber wenn es das eigene Pferd ist, dann wird es komplett erstellt. Das kriegt einen ganzen Charakterbogen.
Ja.
Oder zumindest wird es, auf den Charakterbögen sind ja Felder für Tiere, das wird sehr detailliert ausgefüllt.
Ja, wie wichtig ist dir das Ganze? Also, dass die Tiere ein volles Werteset haben und detailliert für sie Proben gewürfelt werden oder so?
Mittel. Ich sag mal, das kommt drauf an, was man möchte. Also, wenn jetzt jemand sagt, okay, mein Charakter hat ein Pferd, aber das ist jetzt echt nur so ein Pferd und das kann nichts Besonderes, ist so ein Reitpferd. Also Leute schon ein Tier mitschleppen, dann entweder sie sollten ihm einen Namen geben oder es muss halt einfach zu merken sein, dass dem Charakter überhaupt nichts an diesem Tier liegt. Und ansonsten können die es halt einfach quasi benutzen. Das ist okay, aber deswegen frage ich auch immer am Anfang von der Spielrunde, wenn jemand mit einem Tier ankommt, wie das eingebracht werden soll. Im Zweifel kann man ja als Spielleiter auch das da mal was übernehmen, aber ich lasse es eigentlich auch lieber die anderen machen.
Du lässt es lieber als Spielleiterin deine Spielenden machen, also ist das sozusagen die Tiere selber von den Leuten dargestellt werden?
Ja, weil wenn sie es jetzt wirklich mit Werten und allem erstellen und Charakterzüge sich dazu überlegt haben, dann haben sie wahrscheinlich auch Meinungen dazu, wie das gespielt werden sollte und wie sie das sich überlegt hatten und dann können sie mir die ja gerne mitteilen. Und in Momenten, wenn es passend ist, beschreibe ich dann auch direkt so eine Tiere als Spielleiter. Aber an sich ist es halt cooler, wenn die das selber machen und das Tier entsprechend so spielen können, wie sie es sich vorstellen.
Ja, ist halt die Frage, welche Vorstellung da bedingt wird. Also eventuell ist der Wunsch halt auch, sozusagen mit diesem Tier interagieren zu können und nicht sozusagen Szenen mit sich selber zu spielen, wenn man mit dem Tier was machen will. Und sonst kommt es nicht vor. Sondern dass sozusagen das eigentlich ein NSC ist, der immer wieder auftritt und Dinge macht.
Klar, kann man auch. Ist eine Kommunikationssache, wie so vieles. Aber ich bin halt auch sehr dafür, dass Leute selbst an ihr Tier denken und es nicht alles in Spielleiterhand legen.
Ja, also es ist halt die Frage, wenn du ein Tier als NSC siehst, ist die Frage, wie viel NSC möchtest du in die Gruppe mit aufnehmen? Mhm. Und dann musst du halt auch echt Prioritäten darauf setzen, wer halt wie viele Tiere kriegt und wie viel Spotlight diese Tiere bekommen.
Mhm. Weil es können und ja schon richtig viele Tiere werden.
Ja, Spielgründen können echt Menagerien mit sich führen. Und magst du das, wenn du Tierzähmer-Charakter in die Breite hast, die halt immer irgendwas mitnehmen und so viele Tiere wie möglich dabei haben wollen?
Hatte ich als Spielleiterin jetzt noch nicht. Hatte ich als Charakter, der alle Tiere mitgenommen hat. Da war es ganz lustig. Da hatten wir dann irgendwann, glaube ich, ähnlich viele Tiere wie Gruppenmitglieder. Die waren aber auch in erster Linie die Menagerie, die wir mitgeführt haben. Die waren nicht alle mit eigenem Charakterbogen. Also der Hund hatte, glaube ich, einen Charakterbogen und mein Pferd auch. Und die anderen Tiere, die ich so aufgegabelt habe, hatten dann einen Namen und irgendwie ein, zwei Charakteristika, die ich aufgeschrieben hatte. Und ich glaube, die hatte am Ende 4, 5 Tiere dabei.
Ja, das finde ich halt teilweise schon belastend, je nachdem, ob ich sie alle darstellen möchte oder ob die Spielerin halt erwartet, dass sie immer große Szenen kriegt, wo alle ihre Tiere auftauchen und ihr Ding machen.
Ja, also wenn es so viele sind, kann man es eigentlich nicht erwarten. Wir haben die dann halt quasi so ein bisschen in der Gruppe aufgeteilt und wenn jemandem was einfiel, was die Tiere cool machen könnten, wurde es gesagt und dann gemeinsam entschieden, ob sie das tun oder nicht. Fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt erwarten, dass die Spielleitung neben den NSCs, die wichtig sind fürs Abenteuer, noch 5 Tiere mitführt, alle mit eigenem Charakter und die dann komplett spielt, fände ich ein bisschen viel. Also nichts dagegen, dass man so viele Tiere dabei hat, aber dann müssen die eben von den Spielern mitgespielt werden und mitgeführt werden.
Ja,
und
das braucht eine Homebase, wo man die Tiere abstrakt haben kann, aber sie müssen nicht in jedem Abenteuer dabei sein. Halt als reisende Gruppe in der Wüste einen Seehund mitzunehmen, weil man den mal irgendwo an der Küste gezähmt hat und dann muss der jetzt immer dabei sein in einem Zuber, der getragen wird von 2 Leuten. Das kann halt ganze Abenteuer unpraktikabel machen. Das ist ähnlich wie ein Elefant dabei zu haben. Mhm. Nur wenn der Elefant hat wahrscheinlich auch, also der hätte auch regeltechnische Auswirkungen. Es gibt halt Tiere, die echt eine, sozusagen den mechanischen Kern eines Charakters widerspiegeln, als wenn das sozusagen ein Ritter auf dem Pferd, wo das Pferd halt einfach notwendig ist für den Kampfstil und für die coolen Sachen, die dieser Ritter machen kann, oder sei es ein Elfenbogenschütze oder ein Ork oder was auch immer, die halt coole Reitervölker, die brauchen halt ihr Pferd, damit sie den mechanischen Kram machen können, den sie machen wollen. Genauso eben Hexe mit ihrem vertrauten Tier.
Jäger mit einem Falken oder so. Oder Hunden.
Genau. Leute, die irgendwie ein Monster gezähmt haben, wie halt das Höhlenspinnending, wo das Viech auch richtig kämpfen kann und einfach ein mitkämpfender Charakter ein echter Faktor ist. Wir hatten jetzt letztens auch eine Magierin mit einem Mechadrachen. Mhm. Der war halt einfach essentieller Bestandteil ihres Charakters und hat viele ihrer Schwächen ausgeglichen. Sozusagen die Punkte, die sie in Tierkunde geworfen hat, um das Viech zu zähmen und zu ihrem Freund zu machen. Die hat das Tier dann halt irgendwie wieder ausgeglichen, indem es halt ein paar Zauber hatte, die sie nicht beherrscht und halt einen höheren Wert in Sinnesschärfe und fliegen konnte. Also das war halt einfach eine Erweiterung ihrer Charakterwerte.
Ja. Dafür hatte sie, glaube ich, Schulden, weil sie den abgekauft hatte. Oder Leuten Geld gegeben hatte, dass sie ihn behalten konnte.
Ja, sie hat auf jeden Fall Punkte in Reis stecken müssen, um das Ding halt zu Spielbeginn sinnvoll zu haben. Und er hat halt auch einfach Nachteile, weil er ein Meckerdrache ist und sich in sozialen Situationen unflätig verhält.
Ja, weil die heißen nicht umsonst Meckerdrachen. Die sind halt im Zweifel beleidigend und herablassend und Süßigkeiten und glitzernde Dinge lassen sie zu Kleptomanen werden. Also das ist in manchen Situationen gesellschaftlich schwierig.
Ja, du hast fast Jesemin beschrieben.
Fast. Aber die kann nicht fliegen.
Ja. Zum die Glück. Kann leider nicht fliegen. Lieblingscharakter, wenn ihr mehr darüber hören wollt. Aber ja, wir haben sicherlich auch schon echt ein paar coole Beispiele an Tieren gehabt in unseren Runden. Ich erinnere mich am meisten, glaube ich, an Mascha. Das war auch bei DSA der Vertrautenhund von einem Hexer, der sich so als Söldner ausgegeben hat. Und der Hund war halt einfach cool, cool draufer, großer Hund, so Bernardiner-mäßig.
Ja, und ich glaube, schwarz. Und wenn der in Angriffsmodus gegangen ist, dann sind alle geflohen. Aber an sich war das total das Kuscheltier. Und war immer so die Attraktion für Kinder und Hundefreunde. Es war einfach super süß gespielt, dass dieser Hund irgendwo auftaucht und plötzlich laufen die Kinder zusammen, um den Hund zu kuscheln und so.
Ja, der hatte halt als Vertrautentier auch einfach Punkte in Charisma bekommen.
Ja, ja. Ich glaube, es gab eine Runde, wo der Hund das charismatischste Gruppenmitglied war.
Hast du sonst noch andere Haustiere aus Spielrunden, die dir in lieber Erinnerung sind?
Eigentlich alle von meinen Charakteren, aber gar nicht so sehr. Die gehören für mich viel dazu. Aber was mir noch richtig in Erinnerung geblieben ist, ist der Igeltierkönig, den wir irgendwann hatten. Weil der war unglaublich großartig. Aber es war halt jetzt weniger ein Haustier.
Ja, ja, es war mehr so ein Fabeltier, mit dem man in der Welt interagiert hat.
Mhm. Die sind schon echt gut. Also allgemein Tierkönige finde ich echt gut.
Es ist eine sehr DSA-lastige Sendung gerade. Aber ja, das sind Tiere, die praktisch die ersten ihrer Art sind und entsprechend auch eine vollgeformte Persönlichkeit haben, nicht an Altersschwäche sterben und halt auch mystische Kräfte besitzen.
Ja, ich glaube, es ist gerade so DSA-lastig, weil dadurch, dass es so ein Barbie-Spiel ist und so viele Fähigkeiten hat, für wie man Tiere einsetzen kann, ist es eher ein Spiel, wo man Haustiere hat als andere.
Ja, wobei D&D und Dungeon World haben halt mit Waldläufern und Druiden halt zwei Klassen, die direkt mit Tieren interagieren. Halt Druiden, die sich in Tiere verwandeln und Waldläufer, die mit Tiergefährten unterwegs sind.
Ja, aber sich in Tiere verwandeln ist ja noch was ganz anderes, als Tiere dabei haben.
Das ist richtig.
Dann haben wir eine Klasse, die Tiere dabei hat und bei DSA hast du alleine 3 bis 4. Die Tiere dabei haben.
Die Unterschiede erklären wir euch in der Folge zum Multiclassing mehr.
Genau, aber es ist einfach, du hast, ja, irgendwie durch dieses Barbie-Spiel ist es auch, baut man die mehr aus.
Bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Vampire die Maskerade, da gibt es halt auch echt ein anderes Verhältnis zu Tieren, weil da kannst du halt Tiere zu Ghoulen, also deinen blutsgebundenen Diener-Geschöpfen machen. Und das ist halt nochmal was ganz anderes als hey, ich habe hier ein Tier gezähmt, das ist mein Freund. Sondern ja, ich habe hier diese blutgierige Bestie, die ich auf Leute hetzen kann.
Mhm. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes gespielt habe, wo wir Tierbegleiter hatten. Und ich kann mich gerade nicht erinnern.
Ich bin mir sicher, wenn wir Erston hatten, wäre der Tierzähmer eine Charakterklasse gewesen, die im Raum stand.
Aber es wurde nicht gespielt. Da bin ich mir sicher, du hattest bei D&D die Eule als quasi Zauber, aber keine echte Eule, sondern so ein Kampfgefährte auch quasi.
Genau, ich konnte das Ding halt beschwören und in den Kampf werfen. Das ist halt die Frage auch, wie gehst du in einem Barbie-Spiel damit um, wo Tiere halt eventuell auch einfach eine große Investition von Ressourcen sind und eine große emotionale Investition, wenn man sie in Kämpfe einbringt. Also kann der Elefant, kann die Höhlenspinne oder der Hund oder so, das Vertrautentier, sterben die einfach?
Boah, nein, ist die Antwort.
Also ich käme da emotional, glaube ich, auch gar nicht klar mit. Also, oder ich würde das Trauma des Charakters nicht spielen wollen, dessen Tiergefährte da jetzt gestorben ist.
Ja, nee, ich auch nicht. Also muss man einfach sehen. Ich glaube, ein Tiergefährte sterben lassen ist ja heftiger als ein NSC-Freund sterben lassen, glaube ich.
Ja, ich habe einmal den Hund sterben lassen als Spielleiterin. Und da hat es funktioniert, aber das war ein Flavorhund, das war kein Teil des Charakters Hund, so sage ich mal. Und das war trotzdem eine sehr harte Szene.
Ja, das glaube ich. Also ich sag mal, bei der Tierbändigerin, von der ich erzählt hatte, die dann irgendwann mit der ganzen Menagerie unterwegs war, wenn da eins von den Tieren gestorben wäre, das wäre auch für mich eine harte Szene gewesen, aber das wäre gegangen. Wenn jetzt wirklich so das Seelentier stirbt, das ist ja auch im Regeltext schon als absolut traumatisch beschrieben. Und die Personen können dann kein zweites bekommen. Also es ist dann halt nicht, dann suche ich mal halt ein neues, sondern das war das Seelentier. Das ist wie der Lebenspartner, nur als das Tier, mit dem man die Verbindung hat eben.
Und auch echt, wenn du deinen Charakter um das Tier herumgebaut hast.
Ich würde es als Spielleiterin nicht machen. Und ich wäre böse, wenn es jemand bei mir machen würde.
Ich würde es nie ohne Absprache machen.
Ja, aber auch solche Tiere in den Kampf einbringen, ist halt manchmal auch echt schwierig. Also meine eine Hexe zum Beispiel hat ein Eichhörnchen und das hat dann aus der Entfernung Dinge geworfen auf Leute. Aber auch nur aus dem Versteck heraus, weil das wäre nie, also gut, es ist jetzt ein Eichhörnchen auch nicht so kampfkräftig, zugegeben. Aber auch der Habichtskauz ist nur selten in den Kampf angegriffen, obwohl die als so kampfkräftig beschrieben sind. Also es gibt natürlich Tiere, die auch sehr für den Kampf gedacht sind, wenn man jetzt hier Streitrosse denkt und so. Wir hatten schon Szenen, wo dann das Tier getroffen wurde und es dann ein großes Drama war, dass dieses Tier jetzt gerettet werden musste oder halt gepflegt und werden musste und so. Weil da bindet man sich als Charakter schon sehr dran. Also selbst wenn es einfach nur ein profanes Tier ist, ja, Charakter und Spieler binden sich da schon sehr dran. Entgegen, wenn du irgendwie so ein Monster hast, das du befehligen kannst bei Vampire oder so. Ich glaube, da ist die Bindung weniger stark.
Also gerade wenn Tiere von Anfang an Konzept der Gruppe sind oder des Charakters, dann würde ich als Spielleiterin das vorher in die Absprache mit aufnehmen, wie gehen wir mit Kampfsituationen mit diesem Tier um.
Mhm.
Und die Spielerinnen sollten dann halt auch das letzte Wort haben und nicht so, und wenn du einen Charakter mit Tier spielen willst, dann muss es auch dir bewusst sein, dass sie sterben können, weil das ist ein Nachteil zum einen den Charakter, dafür, dass ein Tier hat und seine Werte sozusagen etwas gesteckt hat, was Lebensenergie hat oder seine Ressourcen und ja, zum anderen eben durch diese emotionale Bindung, die vielleicht eine andere ist als bei einem magischen Gegenstand. Und bei DSA sind Zauberstäbe halt auch oft bei uns zerbrechlich.
Ja, und haben teilweise noch Zauber drauf, dass sie zurück zu ihrem Besitzer finden.
Ja, genau.
Was viele von den Tieren auch können.
Hast du schon mal auf ein Tier hingearbeitet in einem Rollenspiel, sozusagen, dass dein Charakter nicht im Tier angefangen hat, aber echt das Ziel hatte, eins zu bekommen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe mir die immer zum Anfang oder halt direkt nach dem Anfang zugelegt. Wobei das Eichhörnchen von der Hexe wurde tatsächlich ins Spiel eingebaut. Also es war jetzt nicht, dass ich mich darauf hingearbeitet habe. Ich hatte darum gebeten, dass sie ihr Vertrautentier irgendwann in den ersten Abenteuern findet.
Ja, das hatte ich auch schon. Halt Hexen, die ihr Vertrautentier noch finden sollen. Und ich hatte einen Elf, wo der Spieler darum gebeten hat, dass er irgendwann einen Hippogreifen haben will, wenn das okay ist. Und es gibt halt ein Buch, wo die Werte von dem Ding drin sind, wie man das zähmt und so. Und deswegen fand ich es okay und habe halt einen Hippogreifen eingebaut. Und irgendwann ab einem bestimmten Punkt des Abenteuers hatte er dann halt einfach diesen Hippogreifen, mit dem er rumfliegen konnte. Das war halt auch nicht, sag mal, zerbrechender als eine Hexe, die mit einem Besen rumfliegen kann.
Mhm. Manche Dinge stellt man sich halt als Spielleitung auch ganz schlimm vor und denkt sich, oh mein Gott, mach das nicht alles kaputt. Und manchmal ist es das gar nicht. Und andere Dinge, die einem komplett, ach ja, gar kein Problem vorkommen, sind manchmal aus seltsamen Regelgründen spielzerbrechend.
Ja, oder halt auch aus Organisationsgründen eben. 1000 Kleintiere können halt viel anstrengender zu managen sein als ein Tier mit einer coolen Fähigkeit.
Ja.
Und auch da halt Absprache, wer die Tiere steuert, womit man zufrieden ist, wie sehr man ihre Werte reinbringt. Ich glaube, so macht man das Spiel mit Tieren cooler.
Also wenn es jetzt nicht ein One-Shot auf einer Convention ist, wo derjenige mit seinem Tier ankommt, das er schon zigmal gespielt hat, dann muss man es nehmen oder ablehnen. Aber wenn man zusammen erstellt oder halt für ein bestimmtes Abenteuer zusammen erstellt oder so, kann man auch ein bisschen Einfluss nehmen darauf, was das Tier jetzt können soll, was es für Besonderheiten haben soll und so weiter. Dass es halt vielleicht gut reinpasst.
Ja, wie wenn man halt einen begleitenden NSC erstellen würde.
Ja.
Und was halt auch oft vorkommt, oder wie man als Spielleiterin rechnen muss, wenn man irgendein niedliches Tier oder irgendein cooles Tier vorführt.
Die Gruppe möchte es vielleicht haben.
Genau, das nur so entfernt so wirkt, als könnte man das haben wollen. Dann muss man damit rechnen, dass die SpielerInnen versuchen, das aufzusammeln, damit irgendwie zu interagieren.
Ja, in exakt der Gruppe mit dem Mechadrachen wurde die Tage versucht, eine Gruftassel zu zähmen. Das hat mittelgut funktioniert.
Ja, ich habe das unterbunden.
Ja, ansonsten wäre das eine offene Frage gewesen, wie gut das funktioniert. Und bei der Gruppe hat es auch nicht gewundert. Also nicht nur die Tiere, die niedlich und putzig sind. Manchmal auch einfach alles.
Ja, also gerade bei D&D und so, da, ey, wir versuchen das Monster zu zähmen, ist schon relativ klassisch.
Mhm. Und es kann ja auch funktionieren und kann sehr lustig sein.
Ja, muss man halt sehen, wie cool das eine Lösung ist und ob das Monster halt erstmal nur beruhigt ist und ob das dauerhaft mit einem rumläuft. Also was halt die Auswirkungen einer erfolgreichen Probe sind. Das muss man echt abwägen.
Ja, also ich sag mal, eine erfolgreiche Probe sollte nicht dafür sorgen, dass das Tier jetzt auf immer bei einem bleibt und gezähmt ist. Ein Wildtier.
Ja, genau. Und halt so Kleinviechzeug, was Brüllhamster, Todeshörnchen und sowas. Da neigen SpielerInnen echt dazu, das aufzusammeln.
Ich hätte die Gruftassel als Reittier auch sehr lustig gefunden, muss ich sagen. Aber ich war jetzt auch nicht böse drum, dass ich mir nicht überlegen musste, was sie tun muss, damit das Tier tatsächlich gezähmt ist.
Ja, die Situation war es halt, sie hatten ein wildes Tier dazu gebracht, sie im Kampf nicht anzugreifen.
Ja. Aber das Witzige war, dass sie es auch mit Essen bestochen hat und es steht sogar in den Regeln drin, dass die Tiere mit Essen ablenkbar sind. Das hat einfach alles so gut gepasst.
Was hältst du denn von so Tieren als Gegner? Also, dass Tiere einfach so Kampfbegegnungen sind?
Ja, nun, gerade bei so Fantasy-Tieren, das Todeshörnchen oder so, war absolut sinnvoll. Ich halte es nicht für falsch, dass Tiere auch Menschen oder was immer man gerade spielt, gefährlich werden können. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass zum Beispiel, wieder DSA-lastig, bei DSA 5, bei jedem Tier dabei steht, wann es flieht.
Ja.
Das Wildtier, das grundlos die Gruppe angreift, obwohl es komplett in der Unterzahl ist und dann bis zum Tode kämpft, ist halt ein bisschen unrealistisch. Bei irgendwie halbdämonischen Biestern oder so gar kein Thema, aber bei normalen Tieren, die sollten sich halt auch irgendwie normal verhalten.
Ja, ich würde da halt auch echt von Tieren und Monstern eine Trennung machen. Mhm. Also Monster kämpfen halt einfach und Tiere haben halt Gründe, sich zu verhalten.
Ja.
Und Tiere könnten auch fantastische Geschöpfe sein. Und ja, wie du halt sagtest, so eine Fluchtmöglichkeit oder ein Verhalten, mit dem man die Viecher irgendwie beeinflussen kann, das gibt halt auch ganz andere Siegbedingungen, als die Lebensenergie auf Null zu ziehen.
Ja.
Also da kann halt einschüchternde Möglichkeit sein, mit Nahrung bestechen, hast du schon gesagt, sich auf bestimmte Weise verhalten, dass es eigentlich angreift. Also selbst in der Zufallstabelle, wenn da drei Tiger drin steht, dann heißt das nicht, dass sie einen angreifen, sondern dass die halt irgendwo sich in dem Gebiet aufhalten und man in deren Revier vielleicht einfach nur richtig verhalten muss, um nicht angegriffen zu werden.
Ja, deswegen das ist immer schön, wenn dann halt auch Besonderheiten dabei stehen, wie zum Beispiel bei den Koramsbestien, das sind Rudeltiere und wenn sie im Rudel kämpfen, sind die stärker. Aber wenn genug Tiere des Rudels gestorben sind oder geflohen sind, dann flieht das ganze Rudel. Und das sind halt coole Sonderregeln, die auch die Tiere ein bisschen, ja, als das Tier, was sie sind, erkenntlich machen. Und dafür braucht man halt nicht unbedingt zwingend Regeln. Ich meine, bei DSA ist jetzt halt alles sehr verregelt, aber bei anderen Spielen kann man sich halt auch einfach on the fly was überlegen, wenn jetzt man ein Tier als Gegner hat. Was macht dieses Tier aus und wie kann ich das einbringen, dass es sich typisch verhält?
Ja, da sind wir, würde ich mal sagen, bei so Monsterbüchern oder Tierbüchern. Was ich bisher nur bei DSA gesehen habe, es gibt wahrscheinlich auch in anderen Spielen Beispiele, ist das die aventurische Tiergefährten. Mhm. Oder eigentlich auch die Zur Botanica. Die Zur Botanica war halt ein älteres Buch, wo einfach jedes Tier aufgeführt war, was sich die Leute, die AutorInnen vorstellen konnten. Und da waren halt eben Nutztiere drin, da waren einfach irgendwelche Wildtiere drin, da waren Aufzählungen von Schmetterlingen und so'n Zeug drin. Das war halt schon sehr ausführlich, aber teilweise sehr kurz in der Beschreibung.
Ja, aber war halt auch sehr, sehr cool, weil es einfach einem was an die Hand gegeben hat, wie man, auf was für Tiere man wo treffen kann. Und was die können.
Ja, genau. Wobei ich von der Aufmachung die neuen Bücher cooler finde. Da gibt's halt das aventurische Tiergefährten. Das ist tatsächlich das Buch der Haustiere. Also der Tiere, die dazu gedacht sind, dass man sie mitnehmen und zähmen kann. Da sind auch so die Meckerdrachen drin. Aber da sind halt auch echt verschiedene Katzen- und Hundearten und Pferdearten innerhalb der Fantasy-Welt drin.
Ja, und Esel und Maultiere und so weiter. Zu Esel übrigens. Ich habe mal versucht, einen Esel zu reiten. Also es war mittelerfolgreich, sage ich nur. Also ein Pferd finde ich leicht zu lenken und zu bedienen. In Anführungszeichen bedienen. Bei Eselreiten war das echt schon schwierig. Denen war das relativ egal, ob da jemand auf ihn drauf sitzt und irgendwas macht. Wenn die keinen Bock hatten, sind die umgedreht und nach Hause gegangen.
Ja, man sieht ja halt auch manchmal, dass Leute auf Esel sitzen, die mit so einem Stock hauen. Wahrscheinlich hat das Gründe.
Ja, also stur wie ein Esel ist nicht von ungefähr. Die sind da gar nicht so begeistert von. Also das stört die oft gar nicht, wenn da jemand drauf sitzt, wenn sie daran gewöhnt sind. Aber was sie dann machen, ist halt.
Aber Esel beiseite.
Ja.
Bist du ein Fan von Monsterbüchern so? Einfach ein Buch voll mit Viechern?
Offensichtlich total. Weil in Informationen, Bilder, alles. Du kriegst was an die Hand. Ich find's als Spielerin immer toll, wenn man mir Bilder von Dingen zeigt, was mich gerade angreift oder welches niedliche Tier ich mitnehmen könnte. Und als Spielleiterin finde ich es auch sehr, sehr cool, was an die Hand zu kriegen. Wo dann halt nicht nur ein 3 Zeilen langer Name steht von irgendeinem seltsamen Viech oder Dämon und dann die groben Kampfwerte fertig. Mag's halt, wenn da einfach ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen des Tieres ist. Oder des Monsters.
Was für Beschreibungen brauchst du denn für so ein Monster, damit das cool für dich funktioniert?
Wie gesagt, ein Bild ist super. Eine Fluff-Beschreibung kann nicht schaden. Also vielleicht auch sogar was man vorlesen kann, wie das Tier wirkt. Kampfwerte natürlich. Im Zweifel auch Werte, wie man es einschüchtern oder abrichten oder beruhigen kann oder sowas.
Was man halt zur Interaktion mit dem Wesen braucht.
Genau, aber auch dann halt die Informationen, wie es reagieren würde. Wie es Kulturwesen gegenüber agiert, wie es sich allgemein verhalten würde.
Ja, was ich auch super hilfreich finde, ist halt so ein, okay, so ist es taktisch gedacht, wenn man es in einem Spiel mit irgendeinem taktischen Element hat, dann ja, okay, so spielst du das als Spielleiterin, wenn du es im Kampf einsetzt. Und hier sind halt so ein paar Hinweise, wie du es narrativ verwenden kannst.
Ja. Ja, dass man einfach ein bisschen Info hat. Nicht nur, was es kann, sondern auch, wie man das benutzen kann. Oder was typisch wäre. Dass man halt auch das Gefühl hat, dass es unterschiedliche Biester sind, die einen angreifen, wenn die halt auch vom Verhalten her Unterschiede haben.
Ja, und ich mag auch sowas natürlich wie Lebensraum und sowas dabei zu haben, gerade wenn es mit der Welt verknüpft ist.
Mhm.
Wieder mal Beispiel DSA, wobei ich sagen muss, mein liebstes Monsterbuch sind die Alien-Archive für Starfinder.
Mhm.
Auch dort halt jedes Wesen mit einem eigenen Bild, mit den passenden Werten, ein bisschen Beschreibung dabei. Aber jede Alien-Spezies, die kulturschaffend ist, wird auch gleichzeitig als Spielercharakter vorgestellt, mit den Optionen, wie man praktisch das Ding als Helden spielen kann. Das heißt, du kriegst Informationen über die Kultur, die über so treten sie als Gegner auf hinausgehen, sondern wird direkt eingeleitet, wie ist ein Held aus dieser Kultur und wie mache ich diese Spielercharakter? Und es gibt dir halt auch echt eine Perspektive, aus der Kultur zu denken, selbst wenn du sie nur als NSC verwenden willst. Also es gibt halt keine kulturschaffende Spezies, die nur böse ist oder die automatisch Kanonenfutter ist. Und das gilt halt von Killerrobotern über Dunkelelfen. Was da auftritt, ist halt alles prinzipiell spielbar und alles prinzipiell kulturschaffend. Und nur halt Tiere sozusagen, die keine Intelligenz haben oder irgendwelche Dämonenwesen und unwissbaren künstlichen Intelligenzen und so, die haben halt dann keine Werte, wie man sie zu Spielercharakter macht.
Mhm. Tiere als Spielercharakter ist ja jetzt je nach System auch nicht ganz abwegig.
Nee, das ist richtig. Da gibt es sicherlich auch einige Möglichkeiten. Es gibt eigentlich eine ganze Reihe von Systemen, wo man die verwendet. Ich habe jetzt noch nicht direkt erlebt, dass jemand in der DSA-Runde den Hund spielt oder so.
Nein, das habe ich auch nicht. Wobei, ich habe davon gehört, dass es teilweise mit Kindern gemacht wird. Also Kinder, die unbedingt bei der Spielrunde der älteren Geschwister oder Eltern oder so dabei sein wollen, die dann irgendwie das Haustier spielen dürfen. Habe ich schon einmal davon gehört. Auch eine niedliche Idee, um das Kind mal so für einen Abend mit einzubinden. Aber normaler ist es ja, dass man dann ein bestimmtes System spielt, wo alle das gleiche Tier oder ähnliche Art von Tieren spielen. Ich glaube, ich habe 3 gespielt davon bisher.
Ja, welche?
Mausguard, Honey Heist und die schwarze Katze.
Die schwarze Katze kann man sich sogar im Stream ansehen. Und da haben wir Angelica Podcasts auch ausführlich drüber geredet. Aber prinzipiell, man spielt, ja, ich sag mal, kulturschaffende Katzen in Aventurien der Welt des schwarzen Auges, die vor den Menschen verborgen ihre Abenteuer erleben.
Aha. Honey Heist ist ähnlich, nur mit Bären. Also,
naja.
Man spielt halt in der, also ich weiß jetzt nicht, wie es prinzipiell ist, aber man spielt in der realen Welt quasi Bären, die tendenziell ein bisschen klüger sind als normale Bären.
Ja, es sind halt Bären, die halt einen Heist, also so ein Verbrechen durchziehen wollen.
Aha. Was sehr viel Spaß macht. Wir hatten noch Gadgets dazu, das war auch besonders gut.
Ja, unser Spiel hat sich echt Mühe gegeben. Auf jeden Fall ist es so ein, ja, ich sag mal, ein relativ albernes Indie-Spiel, das auf eine Seite passt für so einen One-Shot-Abend, wo man halt als Bär versucht, ein Verbrechen durchzuziehen. Mit den Erfolgschancen, die es halt auch hat, weil man halt ein Bär ist.
Ja gut, aber wenn man jetzt hier so an Ab durch die Hecke denkt zum Beispiel.
Ja, in die Richtung geht es. Genau, Mausguard, man ist basiert auf einer Comicserie, die auch sehr cool ist. Man spielt Mäuse und die sind auch kulturschaffend, aber so groß wie normale Mäuse und sie leben in einer Welt, wo halt jede Menge andere Tiere leben. Und die sind halt für Mäuse genauso gefährlich wie eben Tiere bei uns, dass sie sich wehren können. Das heißt, fast jeder Kampf ist irgendwie ein Drachenkampf. Also kämpfst, wenn du halt als eine Gruppe Mäuse gegen eine Eule kämpfst, ist das halt eine riesige Bestie. Und das heißt, es gibt da halt ziemlich epische Kämpfe, weil man als Maus ziemlich am unteren Ende der Nahrungskette ist und das praktisch qua Technologie und Intelligenz überwinden muss.
Also man bekommt ganz andere Gefühle für die Tiere, die man so aus seinem Umfeld kennt.
So anthropomorphisierte Tiere spielt man halt auch in Humblewood, seit einem D&D-5-Hack, wo man anthropomorphisierte Vögel spielt, die in so einem Wald ihre Abenteuer erleben. In Wonderhome, was gerade Kickstarter-mäßig unterwegs ist, halt mehr so pastorale Fantasy. Da spielt man halt auch so Säugetiere, die in einer netten Landschaft unterwegs sind und Wieden als Haustiere halten und so. Das ist halt mehr niedlich und cool. Aber halt auch so anthropomorphisierte Geschöpfe, die unterwegs sind. So richtige Tiere spielt man zum Beispiel in Ratten. Die sind halt auch klug und so, aber es sind halt hauptsächlich Ratten. Das ist eine deutsche Entwicklung. Ich kenne mich nicht wirklich gut damit aus, aber genau, dann gibt es Bunnies and Burrows. Das ist halt ein sehr altes Spiel, was sich an Watership Down anlehnt, wo man halt entsprechend Kaninchen spielt, die ihre Sachen machen. Und mit The Warren gibt es da auch einen Part by the Apocalypse Hack, der in dieselbe Kerbe schlägt, also auch Kaninchen, die Kaninchen-Dinge machen, wo auch die Playbooks schnell durchwechseln können, weil ein Kaninchen halt weg ist. Und die können halt auch, also die Charakter können da relativ schnell ein Ende nehmen und dann durch neue Charakter ersetzt werden. Also man spielt mehr sozusagen den Warren, also das Kollektiv der Kaninchen.
Ja. Was ich so gar nicht kenne, ist was jetzt so an als die Tiere in Waldverliesen angelehnt ist. Also dass man verschiedene Tierarten spielt, die interagieren.
Ich wüsste halt auch nicht. Also Wonderhome ist halt natürlich verschiedene Tierarten, aber halt anthropomorphisiert. Also ja, so verschiedene Tierarten nebeneinander ihr Ding machen. Ich wüsste nicht, wenn ihr eins kennt, sagt uns gerne Bescheid.
Wir sind offensichtlich interessiert.
Ja, das ließe sich aber halt auch so gut mit Power by the Apocalypse umsetzen halt. Ja. Du weißt schon, Playbooks und die Tierarten.
Ja.
Du bist halt hier irgendwie der Hase oder du bist der Vogelschwarm, keine Ahnung.
Der Vogelschwarm.
Ja, also ich denke, da könnte auch Playbooks machen, wo man mehrere Tiere ist, aber... Ja,
Schwarmtiere, Schwarmmücken, auch gut.
Ich weiß nicht, ob die so...
Kolonialmeisen.
Ob diese Tiere, die den Wald verließen, möglich sind.
Ja, eigentlich auch eine coole Idee, aber natürlich, wenn es jetzt Jäger und Gejagte sind, dann brauchen die halt einen Grund, um zusammenzuarbeiten, sonst ist das mehr so ein Kampfsetting.
Ja, Wolfsball fällt mir noch ein, das ist ein... Da wurde man in Wölfe verwandelt und zieht als Wolfsrudel durch die Gegend.
Klingt auch interessant.
In eine andere Richtung, Golden Sky Stories. Da spielt man japanische Tiergeister. Also, beziehungsweise Tiergeister aus der japanischen Mythologie. Es muss ich zwangsläufig in Japan spielen. Aber es ist ein japanisches Spiel. Und du hast halt so deine Kräfte als Tiergeist und versuchst halt den Leuten in deiner Umgebung das Leben besser zu machen, indem du da halt deine... Mit den Möglichkeiten, die du als so ein tierisches Wesen hast, das aber natürlich intelligent und magisch ist.
Yeah. Das klingt auch schön mystisch.
Ja, auch als niedlich, aber auch mystisch, genau.
Ja, niedlich mystisch. Eine eigene Kategorie.
Ja. Glaube ich nicht das schlechteste Genre, dem man unterwegs sein kann.
Ich glaube auch.
Rollenspiel. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall dann hier den Leuten das Leben besser machen, Hono-Bruno-Spiel, was auch nicht schlecht ist.
Mhm. Ich lerne heute viel über Tierspiele, die ich noch ausprobieren muss.
Ja, bei dem Stichwort. Wir haben in Jellicle Podcasts, einer unserer ersten Folgen, über Petplay gesprochen und hatten noch nicht so viel Ahnung, wie wir heute haben.
Das klingt jetzt so, als hätten wir selber ausprobiert und dem ist immer noch nicht so.
Nein, bei mir auch nicht, aber wir haben tatsächlich von euch viele Zuschriften gekriegt. Das ist halt auch cool, wenn wir als PodcasterInnen halt auch was davon lernen, nicht nur euch was erzählen, sondern auch
Rückmeldungen kriegen.
Ja, genau.
Die uns informieren.
Genau, Petplay. Sag doch noch mal kurz, was es ist.
Es ist sehr schwer, das kurz zu fassen, weil die meisten Definitionen wahrscheinlich zu kurz greifen werden. Aber es geht darum, im BDSM-Kontext oder vielleicht auch außerhalb, sich einem Tier entsprechend zu verhalten. Das heißt Petplay, also in den meisten Fällen Haustier, muss es aber nicht zwingend. Und entweder sich mit anderen Pets zusammen zu begeben und ja gemeinsam zu interagieren oder eben mit einem Händler, also mit einem Halter abzugeben, muss man so sagen, der ja sich wie ein Halter verhält und vielleicht Dinge erlaubt, nicht erlaubt und so weiter.
Versucht, einem Tricks beizubringen, was auch immer.
Genau.
Genau. Und das Ding muss halt nicht sexualisiert sein zwangsläufig, sondern geht tatsächlich auch platonisch, weil manche Leute, so haben wir erfahren, einfach auch Spaß daran haben,
in ihrem Pet Space sich zu begeben.
Genau, also praktisch in dem Verhaltensmodus, in dem Denkmodus, wie sie eben sich sozusagen das Tier hineinversetzen, zu bewegen und mit Leuten zu interagieren.
Ja, und das sexualisiert muss sowieso in Kontext gesetzt werden. Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal auch schon mal drauf hingewiesen. Es geht in den meisten Fällen nicht darum, jetzt ja in so einem Tier Headspace, also in einem sich in einem Tierverhalten und so weiter, dann sexuelle Handlungen auszuführen und auch nicht unbedingt sich jetzt im BDSM-Sinne dann als Tier schlagen zu lassen. Das bei vielen Pet-Playern ist das sogar beides, dass sie es sehr ablehnen, weil zum Beispiel der Gedanke, ja, ich würde doch auch kein Tier schlagen. Warum soll ich denn jetzt mein menschliches Pet schlagen? Ist ja Blödsinn. Da gibt es verschiedene Richtungen, aber in den meisten Fällen ist das eben nicht auf diese Weise sexualisiert, sondern wenn in einem BDSM-Sinne, der weniger sexuell ist, sondern eine andere Art von Befriedigung bekommt, im DS-Sinne, also Erziehungsrahmen oder dergleichen, passiert halt auch viel, das eben nicht direkt sexualisiert ist, sondern eben einfach einen Machtgefälle beinhaltet, das als angenehm empfunden wird von den Beteiligten. Das kann im Alltag sein oder in bestimmten Settings oder was auch immer. Und ein Setting wäre eben Halter und Haustier.
Genau, da ist es, glaube ich, am unwahrscheinlichsten, dass das Sex praktisch Teil dieses
Settings ist, ja.
Genau. Und unter Pet-Leuten ist es, also wenn Pets miteinander interagieren, ist es nach dem, was ich berichtet bekommen habe, noch halt üblich her.
Ja.
Aber auch nicht notwendig, keine Voraussetzung.
Genau, also es geht da nicht darum, als dieses Tier sexuelle Handlungen zu vollführen, sondern eben, um sich in diese Gedankenwelt reinzuversetzen, im Zweifel tatsächlich sie rauszulassen, weil man das Gefühl hat, dass es eigentlich mehr dem eigenen Wesen entspricht. Und dadurch muss es halt auch nicht sein, dass jemand, der ein Pet ist im BDSM, dass diese Person auch zwingend submissiv ist oder ein Bottom ist. Also es ist häufiger der Fall, gerade in Verbindung mit einem Halter zusammen, aber muss auch nicht zwingend.
Nee, ich habe auch von einer Top gehört, die ab und an in den Katzenmodus geht und dann Leute dazu zwingt zu erraten, was sie will. Und wenn nicht, werden sie grundlos bestraft, ohne Muster.
Das klingt für mich zum Beispiel auch sehr nah an meinem Charakter.
Meinst du, Pepe wäre was für dich?
Ich glaube nicht so richtig. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den starken Drang, es auszuprobieren und ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich kann dieses Pet-Space, also beziehungsweise dieses, dass man den Head-Space von einem Tier annimmt, sehr nachvollziehen. Einfach weil ich auch manchmal in katzenhaftes Verhalten falle, wenn ich mich wohlfühle und in einem sicheren Umfeld zu Hause. Aber das hat jetzt für mich nichts mit BDSM zu tun. Das hat für mich auch sonst mit nichts irgendwas zu tun. Das ist einfach nur eine Ausdrucksweise von mir, wenn ich mich wohlfühle.
Ja, okay. Also du hättest einen Modus, auf den du zugreifen könntest, sollte sie jemals relevant werden.
Ja, da wurde ich ja schon, als wir die Schwarze Katze Let's Play angefangen hatten, darauf hingewiesen, dass es ein bisschen gruselig ist, wie schnell ich zwischen ich in normal und meinem Katzencharakter hin und her wechseln kann. Und es liegt unter anderem daran, dass ich einfach Aspekte meiner selbst genommen habe und in diesen Katzencharakter projiziert habe und das für mich überhaupt kein Umstand war, da reinzuspringen. Das war auf Lager, dieser Headspace.
Dass das wieder rausspringen ist für manche, glaube ich, ein größerer Aufwand.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man da wirklich tief reingerät, dass man dann halt braucht, um wieder rauszukommen. Aber das haben ja viele beim Rollenspiel zum Beispiel auch, dass man erstmal ein bisschen wieder braucht, um den Charakter loszuwerden, wenn es eine sehr intensive Session-Spielsitzung war.
Ja, Stichwort achtet auf Nachsorge.
Ja, genau.
Und Händlerseite, könntest du dir das vorstellen?
Ich sehe jetzt kein Problem damit, aber ich wüsste nicht, ob es mir was gibt. Also es ist nicht, dass ich sage, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich damit sollte. Also jetzt DS ist für mich nicht interessant, deswegen wäre so Erziehungskrempel oder Tricks beibringen oder so, würde mich nicht interessieren. Aber prinzipiell weiß ich halt einfach nicht, ob ich daraus was gewinne.
Ja, vielleicht wäre die Händlerseite die Möglichkeit, mein, ich will mit einem Tier befreundet sein, Fantasie zu erfüllen. Aber ich weiß nicht, ob das dieselbe Charakter hätte oder ob ich das differenzieren könnte.
Das, ja, ist eine Frage, die vielleicht offen bleiben wird, vielleicht nicht. Man wird es sehen.
Genau, auf der passiven Seite. Ich,
Händler als passive Seite, das ist.
Nein, ich meine, also auf der Pet-Seite. Ich glaube nicht, dass ich den Zugang finden würde. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich einen Pet-Spacer habe.
Bei mir wäre es auf keinen Fall eine passive Seite, wenn ich einen Pet-Spacer habe. Weil ja. Ich bin als Pet, glaube ich, kein bisschen passiver als sonst. Eher weniger. Also, wie gesagt, das ist für mich jetzt sehr theoretisch, weil ich kein Pet-Gefühl habe.
Ja.
Aber wenn, wäre ich, glaube ich, als Pet nicht so masochistisch, wie ich es sonst manchmal bin. Ich glaube, es würde ich auch klar trennen. Entsprechend wäre mein Pet, wenn auf Augenhöhe oder höchstens dominant. Auch wenn ich da auch nicht weiß, wie das gestaltet sein sollte. Also deswegen möchte ich es gerade auch sehr trennen. Pet bei mir wäre kein Bottom. Definitiv nicht.
Primal vielleicht, also wie du es umgestalten könntest. Also um Primal nochmal kurz zu sagen, ist halt praktisch ein eher wilderes BDSM-Spiel, oft körperbetont, also Raufen und sowas, spielt da eine Rolle, aber hauptsächlich sozusagen den Instinkten die Kontrolle zu überlassen.
Genau, also ist auch wieder so eine Headspace-Sache, dass man eben in eine instinktivere Weise verfällt und für manche Leute ist das eben auch eine Sache davon, dass sie in Tier-Headspace gehen. Das sind dann auch wildere Tiere, das sind dann auch Jagdszenarien vorstellbar, dass ein Tier ein anderes jagt. Bei Primal kann es auch sehr, sehr sexuell sein, unabhängig davon, ob man jetzt ein Tier-Headspace hat oder nicht. Wenn wir beide das gleiche Tier als Headspace haben, passt es ja auch wieder, muss man sozusagen. Aber da ist auch alles Mögliche drin. Also das kann von Playfights gehen, dass man einfach so spielerisch kämpft und dabei ein bisschen mehr in die Instinkte geht. Das kann gehen, dass man komplett in einen Tier-Headspace geht. Es können elaborierte Szenarien sein, die man spielt.
Wo man sich ein Geilstück mietet, um jemanden zu hetzen.
Genau, alles Mögliche. Also es hat auch eine sehr große Bandbreite. Bei mir ist es mehr in Richtung Playfights und in dem Moment in den Instinkten sein. Ich würde sagen, eher sexuell orientiert.
Bei mir nicht zwangsläufig sexuell orientiert, aber das ist mir auch die zugänglichste, also die Playfight-Variante.
Ich bin nicht der Typ, der in so einen tatsächlichen Fight geht, weil A, bin ich echt schlecht und B, die einzigen Sachen, die ich kann als Kampfdinge, sind halt schnell gefährlich. Und auf die möchte ich nicht zurückfallen, deswegen würde ich niemals in einen ernsten Kampf gehen. Machen aber auch Leute, also das ist halt wirklich in ihrem Instinktding kämpfen. Das ist dann oft mehr so Raufen, aber genau.
Über Playfights reden wir mehr in unserer Körper- und Weltwahrnehmungsfolge. Wir schweifen gerade schon von den Pets ab.
Von den Pets, ja, von den tierhaften, ne, ist halt je nachdem.
Ja.
Auch bei den Pets gibt's ja Wildtiere, beim Primal ist es mehr Wildtiere. Ich würde nicht behaupten, dass die Übergänge fließend sind, aber es gibt Parallelen, es gibt Unterschiede.
Genau, es gibt Überschneidungen, denke ich, so würde ich es ausdrücken.
Ja.
Kann schon raten, welches Pet du nehmen würdest, wenn du dir eins aussuchen müsstest.
Ja, aber es wäre eine Wildkatze.
Ja, wird sich mit deinem Seelentier überschneiden.
Ja. Vielleicht Leopard, vielleicht kleinere Wildkatze, aber Wildkatze. Hättest du eins? Also Seelentier oder Pet? Seelentier, frag nach Seelentier.
Nee, ich wüsste nicht. Ich habe keins, mit dem ich mich so stark identifiziere, dass ich das für mich sagen würde.
Dann wahrscheinlich, nach allem, was du gesagt hast, hast du auch eher kein Tier, was du dir als Pet vorstellen könntest zu sein.
Ich habe mir noch keine ernsthaften Gedanken mehr darüber gemacht. Was würdest du denn sagen? Was sollte ich anstreben?
Also jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, und wir hatten dieses Gespräch tatsächlich schon mal, ich komme immer auf ein Kaninchen. Und es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, warum, aber ein bisschen, also Kaninchen neigen auch zu so Freeze-Reflexen, wenn sie sich erschrecken. Und sie sind leicht schreckhaft, mögen keine lauten Geräusche. Und das erinnert mich alles so ein bisschen an dich, so wenn ich jetzt an unseren Umzug denke, wo du beim Hammerschlägen zusammengezuckt bist und in Fluchtposition gegangen bist.
Das ist wahr, ja. Bin ich nicht so mit lauten Geräuschen, unregelmäßiges Hämmern, komme ich wirklich nicht klar.
Ja, das deswegen, da komme ich irgendwie, und auch sonst, bei manchen deiner Verhaltensweisen komme ich irgendwie auf Kaninchen.
Okay, ja, also vielleicht, wenn man auf die Instinktebene geht.
Mhm, da, ja.
Da gibt es sicherlich Überschneidungen.
Ansonsten, und es ist halt immer das gleiche Tier, was mir einfällt, von daher glaube ich, dass es vielleicht passen könnte.
Ja, Kaninchen sind übrigens Tiere, mit denen ich noch weniger unter einem Raum sein kann als Hunde, weil ich scheußlich allergisch gegen Kaninchen bin.
Ja, was das Ganze ein bisschen ironisch macht, finde ich.
Ja, ich war mal 2 Wochen krank, nachdem ich nur Kaninchen in einem Raum war. Also einfach scheußlicher Husten.
Mm, ja, es wäre jetzt nicht das Tier, das ich empfehlen würde, auszuprobieren zu bonden, aber irgendwie passt es trotzdem.
Es ist nicht komplett unpassend. Es würden wahrscheinlich einige Elemente fehlen, die mir so, sagen wir, für mein persönliches BDSM wichtig wären.
Ja, vielleicht. Aber wir haben ja über Pet Space geredet und ich glaube, da kämst du leicht rein. Man muss sich nur erschrecken.
Das kann halbwegs leicht sein, wenn man weiß, wie es geht. Ich kann da auch echt nicht viel gegen tun.
Ein Kaninchen auch nicht. Also ja, wir haben offensichtlich Jasmins Pet Space gefunden, nur bewerf sie nicht mit Kaninchen, das kann böse ausgehen.
Ja, mir wurde mal vorgeworfen, dass ich, weil ich Stofftiere besäße, auch irgendwie einen Kink hätte, dass ich so ein Kinder-Headspace annehmen wollen würde.
Ja, also das war jetzt nicht für Kinder-Headspace, sondern für die Unterstellung.
Ja, ey, lass doch eine erwachsene Frau einfach mal Stofftiere haben.
Ich kenne sehr viele erwachsene Frauen und auch geschlechtsunabhängig Personen, die Stofftiere haben. Manche nur als Erinnerungsstück. Andere haben Schwierigkeiten, ihre Sammlung nicht wachsen zu lassen, siehe ich. Und so sehr, wie ich mich in Kinder absolut nicht reinversetzen kann, ist es nicht der Fall, dass ich einen Little Headspace hätte. Ich mag einfach Kuscheltiere.
Ja, ich habe meinen emotionalen Support-Teil von IKEA.
Der ist großartig. Das ist vor allem die große Variante.
Hast du ein Lieblingsstofftier?
Irgendwann, da war ich, glaube ich, schon fast volljährig, habe ich mir zu Weihnachten einen Steifleoparden gewünscht in, ich glaube, einem Viertel der Originalgröße. Der ist größer als unsere Katze und sie hat Angst vor ihm. Sie baut sie langsam ab, aber die ersten Begegnungen, sie hat halt angefangen, Katzensprache mit ihm zu reden, um so herauszufinden, was er von ihr möchte. Aber es ist halt ein Stofftier, das kann ich antworten. Ja, der ist schon ziemlich gut. Aber ich muss an dieser Stelle auch noch ein anderes Stofftier von mir vorstellen. Ich habe das einmal geschenkt bekommen, nachdem ich meine Begeisterung ausgedrückt habe. Es war quasi, glaube ich, die gesamte Rollenspielrunde von uns im Urlaub zusammen mal. Also ich war nicht mit und mir wurde nachher davon erzählt, dass es in dem einen Einkaufsladen dieses Stofftier gab. Und ich habe solche Begeisterung ausgedrückt, dass es mir im nächsten Jahr, als sie wieder dort waren, mitgebracht wurde. Und zwar ist es ein Steckeneinhorn in rosa. Es besteht in erster Linie aus so einem Stock und so einem Einhornkopf. Und es hat eine ganz tolle Funktion. Wenn man das Ohr drückt, dann macht es Geräusche. Und ich bin total begeistert, weil es ist Jahre her, könnte 10 Jahre oder so fast sein, dass ich das bekommen habe und es funktioniert immer noch. Und es gibt schon Tage, wo ich es drücke. Es ist jetzt nicht so, dass es jahrelang steht und ich drücke das nicht. ich bin auch auf der Feier, als ich es geschenkt bekommen habe, mit dem Ding durch das Restaurant geritten. Schön war es.
Ja, mein obskurstes Stofftier ist, glaube ich, das Walross. Das ist mein ältestes. Das ist praktisch ein Walross in Form eines Balls, das man auch werfen kann.
Tust du das manchmal?
Selten. Nach wem auch?
Ja gut, du hast ja auch keine Haustiere, die es wiederbringen würden oder damit spielen.
Das würde dem, glaube ich, aber halt auch echt nicht gut tun. Also so Sachen, die Hunde im Mund haben, sind schnell kaputt zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Katzen sind da je nachdem manchmal vorsichtiger oder auch nicht.
Ja, diese ganzen Ulysses-Stofftiere, ich hab den Kraken selber. Die meisten, die ich gekauft habe, habe ich aber nicht in meinen Nächten verschenkt.
Ich nicht. Also gut, meine Nichte und mein Neffe sind auch noch ein bisschen zu klein. Also ich glaube, langsam kommen sie in das Alter, dass sie sie haben dürften, laut Herstellerangabe.
Ja, die Schildkröte geht recht schnell.
Ja, das stimmt. Aber ich habe mir bisher auch nur welche für mich selber gekauft. Und ich habe nicht alle. Es gibt welche, die ich noch brauche. Also den Hashtod brauche ich auf jeden Fall noch. Den Gotongi habe ich. Ich wollte noch ein Bändchen dran machen, dass ich ihn hinhängen kann. Ulysses, den Drachen, habe ich natürlich auch. Und meiner Sammlung an Katzenkuscheltieren durfte natürlich auch Kara Federglanz nicht fehlen. Ja. Die ist sehr ungünstig, um sie mit ins Bett zu nehmen übrigens, weil sie klimpert. Da sind Glöckchen dran. Das ist cool, aber sie ist nicht cool zum damit kuscheln. Sie sitzt im Gästebett bei mir, aber jedes Mal, wenn Gäste kommen und darin schlafen, nehme ich sie raus und warne Leute davor, dass sie sich damit nur selber wecken. Und der Drache hat spitze Stellen, die muss man nur kennen. Wenn man die weiß, dann stößt man sich da auch nicht dran.
Ich habe sonst noch das dunkle Junge.
Oh.
Das ist angenehm viereckig.
Ist ja auch sehr gut. Also ja, der Dämonen-Kuscheltiere sind auch irgendwie großartig, oder?
Ja, für Kinder halt, also das dunkle Junge ist für Kinder zu gruselig mit den ganzen klaffenden Mäulern.
Ach, Tinef. man merkt, ich habe total Ahnung von Kindern.
Ja, vielleicht unterschätze ich das auch.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, die sind vielleicht nicht unbedingt direkt für Kinder geeignet, aber ich finde die super. Ich meine, ja. Wir haben ja schon etabliert, dass Kuscheltiere nicht ausschließlich für Kinder sind.
Nee, genau. Ja, also was man daraus lernt ist, wir sind offenbar die Leute, die man mit Stofftier-Merchandise zu Rollenspielen kriegen kann.
Ja, also einfach ja. Ich bin da extrem anfällig für.
Wenn ihr Lieblingstiere oder Lieblingsstofftiere oder sowas habt, teilt uns das gerne mit. Ihr habt diese Folge, glaube ich, auch gemerkt, dass Feedback an uns total hilfreich ist. Deswegen wendet euch, wenn es da irgendeinen Bedarf gibt, gerne an Nerdist Your Hobby auf Twitter oder Facebook oder FetLife oder an nerdistyourhobby@gmail.com, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, nerdistyourhobby.de, wenn ihr unter einer der Folgen spezifisch kommentieren wollt. Wir freuen uns über jedes Abo und jede gute Bewertung und jeden Kommentar, jede Rezension auf den gängigen Podcast-Plattformen.
Und als Shoutout haben wir diesmal etwas Besonderes, sage ich mal, weil oft präsentieren wir euch andere Podcasts, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch das Beste ist, um Podcasts bekannt zu machen. Aber aufgrund unseres heutigen Themas haben wir uns entschieden, dass wir die Tierheime shoutouten wollen. Und zwar alle. Denn auch unsere Katze ist übernommen und nicht irgendwo gekauft. Ich bin immer dafür, wenn ihr ein Haustier haben wollt, schaut zuerst im Tierheim, ob ihr etwas Passendes für euch findet. Die wissen A, nicht nur, wie ihre Tiere drauf sind und können euch beraten. Die melden sich im Zweifel auch, wenn sie was Passendes für euch haben, wenn ihr da mit ihnen kommuniziert. Und die machen großartige Arbeit. Auch Kastrationsprojekte und dergleichen werden oft von Tierheimen organisiert. Wenn ihr Geld überhaupt und es spenden wollt, wenn ihr irgendwie helfen wollt, wendet euch an euer lokales Tierheim und tut einfach mal da was für die Tiere. Und wie gesagt, es gibt auch im Tierheim für jeden das richtige Haustier.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da das richtige Haustier für mich gibt. Oder ich bin zumindest nicht die richtige Besitzerin, aber ich unterstütze das Prinzip. Und als Klischee-Feministin muss ich Kastrationsprojekte grundsätzlich gutheißen.
Du weißt schon, die sind aber für alle Geschlechter, die Kastrationsprojekte.
Ja, ich weiß, das war ein Witz, Serena.
Ich weiß. Ich wollte es nur betonen, denn damit es auch alle wissen. Es werden nicht nur die Männchen kastriert. Ja, also ja, ihr habt heute vielleicht ein bisschen was fürs Rollenspiel mit Tieren mitgenommen. Auf jeden Fall mehr über unsere Vorlieben erfahren. Wir haben uns gegenseitig die Frage gestellt, aber ihr könnt sie uns auch gerne beantworten. Überleg einfach mal, was für ein Tier wärst du beim Petplay? Streichel ein Haustier von uns. Stell dich mit Seelentier statt Sternzeichen vor. Und willkommen in deinem neuen Leben.